Das kann man sich nicht vorstellen. Normalerweise, wenn man einen anderen liebt, dann möchte man ihn ein ganzes Leben lang lieben. Aber dieser Herr Jesus, der hat sich für uns zu Tode geliebt. Das ist unvergleichlich und wunderbar. Ja, wir freuen uns, dass wir mit dem Zelt dieses Jahr zum dritten Mal hier in Gomadingen sein dürfen. Und wir sind zum zweiten Mal hier, meine Frau und ich. Und die Zeltmannschaft ist zum ersten Mal. Aber ich denke, es ist eine schöne Zeit. Heute Abend haben wir Gipfelfest. Das heißt, wenn die Stunde vorbei ist, sind 50% der Zeltarbeit schon wieder rum. Das geht ganz schnell. Wir sind dankbar für jeden, der kommt. Interessant ist so die Resonanz und die Reaktion der Menschen hier in Gomadingen. Ich konnte ja nicht so gut schwabble, wie das hier unser Bruder Heinz das eben so schön gemacht hat. Ich hätte bald einen Übersetzer gebraucht, aber aber ich muss sagen, er kann es, nicht? Und ihr habt es verstanden. Das ist das Problem. Ich möchte eigentlich Sie da abholen, wo Sie stehen. Ich weiß nicht, wo Sie stehen, und ich kann das auch von hier aus gar nicht beurteilen, aber das tut ein anderer für mich, und das ist der Geist Gottes, der das ja transformiert, umsetzt, übersetzt, dass jeder es verstehen kann. Das fasziniert mich immer wieder am Wort Gottes, dass das Wort Gottes jeden Menschen erreicht, egal in welcher Sprache, egal in welcher Akustik. Der Taube kann es lesen, der Blinde kann es sogar lesen in Blindenschrift. Und vor allen Dingen, es gibt ein Verstehen. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube eines Menschen aus der Verkündigung kommt, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Vorher war eine Truppe hier, die hat gesagt, das ist zu antiquiert, wie die das da machen. Wir sind nicht hier, um Bohai zu machen. Wir sind nicht hier, um irgend jetzt Gefühlsduselei zu betreiben oder so ein ganz seichtes Evangelium zu sagen. Sondern wir möchten das sagen, was die Bibel sagt. Und das ist manchmal unbequem. Und heute Abend einmal zu dem Thema, wenn ich das Leid, wie kann Gott das zulassen? Oder wie wir es hier formuliert haben, Leid, Krankheiten und Kriege, warum lässt Gott das zu? Diese Frage ist berechtigt, die wir Menschen stellen. Die Warum-Frage, ja, die hat sogar Jesus Christus gestellt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Frage nach dem Warum, die ist sehr einfach zu stellen, aber sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich bin überzeugt, dass jeder von Ihnen hier heute Abend schon irgendwann mal in seinem Leben die Frage, Gott, warum, gestellt hat. Weil Sie in irgendeiner Situation waren, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich war vielleicht in einer Situation, die Sie nicht nachvollziehen können. Deshalb kann ich diese Frage nur versuchen, von der Bibel her so zu beantworten, wie Gott es sieht. Und seien Sie nicht enttäuscht, wenn ich vielleicht an Ihrer Situation vorbeigesprochen habe. Das können wir dann nur in einem persönlichen Gespräch klären, warum das so ist. Die Frage, warum, ist sehr einfach, aber doch schwer zu beantworten. Und trotzdem lässt uns die Bibel dabei nicht im Stich. Menschen fragen, warum. Vor einigen Wochen, ja, ist noch gar nicht lange her, da stürzte bei uns auf der Wieltalbrücke, wo ich zu Hause bin, ein Tanklastzug mit 33.000 Liter Sprit die Wieltalbrücke herunter. Die Wieltalbrücke ist 100 Meter hoch und ja, er stürzte am Anfang runter, weil ein BMW-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Fahrer des LKWs war 35 Jahre alt und hinterlässt 2 Kinder. Und ich las 2 Tage später eine Überschrift in der Bild-Zeitung, wo die Frau sagte, ich werde dem BMW-Fahrer niemals verzeihen können, was er meinem Mann angetan hat. Dieser Mann ist lebendig im Fahrerhaus verbrannt. Wenn wir uns das vorstellen, dass die Polizei nicht rankam an diesen Wagen, weil oben an der Brücke, wo der LKW runtergestürzt war, er explodierte, dass da oben Temperaturen an der Brücke im Beton von über 1000 Grad gemessen wurden, ist das unvorstellbar, was Menschen mitmachen, so plötzlich. Der Mann, dieser LKW-Fahrer, war morgens zur Arbeit gefahren und er hatte in Köln ja Benzin und Diesel geladen, um das zu irgendeiner Tankstelle im Oberbergischen zu bringen. Menschen fragen, warum? Was hat Gott das zu sagen? Und der LKW stürzte genau auf ein Gartenblockhaus, wo normalerweise jeden Morgen ein 70-jähriger Mann sein Frühstück einnimmt mit seiner Frau. Und an diesem Morgen war er ausgerechnet mit dem Auto einkaufen gefahren. Und er hatte gerade den Ort verlassen, der unter dieser Brücke ist. Und da hörte er diesen Knall. Und er kehrte schockiert um zu sehen, was da passiert war. Warum lässt Gott solch eine kaputte Welt zu?
Hätte er das nicht verhindern können? Oder warum lässt er zu, dass unschuldige Kinder sterben und Menschen leiden? Wir haben das ja jetzt vorige Woche gehört und wie das zustande gekommen ist. Ist das nicht eigenartig, die Ratlosigkeit der Menschen mit solch einer Situation umzugehen? Wie kann es dazu kommen, dass man eine Schule besetzt, wo über 1200 Menschen drin sind und dass man kaltblütig Menschen umbringt? Erst die 10 kräftigen jungen Männer und dann schießt man wahllos auf Kinder, die gerade den ersten Schultag in der Schule erleben. Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt Gott das Böse zu? Ist doch eigenartig. Gott, wir setzen dich jetzt mal auf die Anklagebank. Warum gibt es eigentlich Kriege, Hass und Mord? Wenn Gott wirklich Gott ist, warum stoppt er dann nicht das Leid und das Böse? Der muss doch endlich eingreifen. Das hat mir ein Geschäftsfreund gesagt. Das menschliche Denken ist, Gott kann es überhaupt nicht geben. Wenn man das sieht, was hier in der Welt geschieht, wenn es Gott gäbe, dann hätte er schon längst gehandelt. Und wenn es ihn doch gibt, dann ist er bestimmt kein guter Gott. Er kann doch nicht tatenlos zusehen, was die Menschen da anrichten und machen. Und wenn er das Leid verhindern kann und es nicht tut, dann kann er einfach kein Gott sein und schon gar kein guter Gott. Wenn er es aber nicht verhindern kann, dann ist er auch nicht allmächtig. Denn sonst hätte er längst eingegriffen. Denn ein Gott, der nicht helfen kann oder will, der ist eben überhaupt kein Gott. Wenn diese Behauptungen stimmen, bedeutet dies, dass der Glaube an Gott endgültig vom Tisch ist? Wenn diese Behauptungen stimmen, Gott will, dass wir Gewissheit über seine Existenz haben. Der Gott der Bibel will uns durch sein Wort die Bibel Klarheit geben, wer er wirklich ist und wie er handelt und warum er anders handelt, als wir oft denken. Die Bibel, diese 40 Autoren, die die Bibel geschrieben haben, innerhalb von 1600 Jahren, aus 19 verschiedenen Völkern oder Kulturen, haben ein Thema, das Verhältnis Gott und der Mensch. Und die 39 Bücher des Alten Testamentes und die 27 Bücher des Neuen Testamentes beschäftigen sich mit der Frage nach dem Verhältnis Gott und Mensch. Die vielen prophetischen Aussagen, die sich mit absoluter Präzision in den Geschichtsabläufen der Städte, Länder und der Erde seit Jahrtausenden erfüllen. Wenn ich alleine darüber nachdenke, dass im Alten Testament, im Buch Jesaja und in den Propheten 66 Aussagen sind über Jesus Christus, die sich buchstäblich erfüllt haben. Oder können Sie sich vorstellen, dass die römischen Soldaten, die unter dem Kreuz waren, dass die Kleider verteilt haben und vorher die Bibel gelesen haben und das Hebräische gelesen haben, um das dann zu erfüllen. Sie taten es in Unwissenheit und sie erfüllten damit biblische Prophetie, die 1000 Jahre vorher niedergeschrieben worden ist. Die Bibel ist inspiriert, das heißt eingegeben von Gott, der die Geschichte lenkt. Und ich habe so ein blindes Vertrauen zu diesem Gott, weil er sich auch in meinem Leben schon so oft bewiesen hat, meistenteils dann, wenn ich gar nicht damit gerechnet habe. Ein subjektiver Beweis, das heißt so aus menschlicher Sicht ein Beweis, wir können Gott persönlich erleben, wenn wir auf die Aussagen der Bibel eingehen. Wenn wir wirklich einmal darüber nachdenken, was die Bibel sagt. Und dabei ist es ungeheuer wichtig, die Bibel vom Wort her zu lesen. Die Bibel spricht nicht immer von mir, aber sie spricht immer zu mir. Wenn die Bibel im Alten Testament von der Bundeslade spricht, dann meint sie das Volk Israel. Und keiner von uns käme auf die Idee, eine Bundeslade in der Kirche aufzustellen. Und trotzdem nehmen wir biblische Aussagen aus dem Alten Testament und transformieren die einfach in unseren christlichen Glauben. Wir merken das. Wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir fragen, in dem Zusammenhang, von wem spricht die Bibel und zu wem spricht die Bibel. Jetzt in diesem direkten Zusammenhang. Natürlich redet die Bibel grundsätzlich zu uns in allem. Sie hat uns was zu sagen. Aber sie spricht nicht immer von meiner Situation, in der ich lebe im 21. Jahrhundert. Unzählbar viele Menschen haben erlebt, wie Gottes Liebe und seine umgestaltende Kraft in ihr Leben kamen und alles zum Guten veränderten. Denken Sie einmal an die Menschen, die ganz bewusst ihr Leben Jesus Christus zur Verfügung gestellt haben. die sich bekehrt haben und die eine Wiedergeburt erlebt haben. Wir erleben das oft hier in unseren Zelten und wir staunen jedes Mal darüber, dass ein Wunder, das ich als Evangelist nie verbringen kann. Ich kann Menschen überreden, aber ich kann sie nicht bekehren. Es ist eine Frage der Willensentscheidung eines Menschen. Und wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, ist das das größte Wunder. Der Herr Jesus sagt das zweimal, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut und umkehrt, mehr als über 99 Gerechte. Kennen Sie den Stellenwert der Evangelisation bei Gott? Wenn Freude im Himmel ist, über einen Sünder mehr als über 99 Gerechte, die in einer Kirche, in einer Gemeinde oder Gemeinschaft sind. Ein Mann vor 2600 Jahren, es sind genau 2614 Jahre inzwischen her, fragt einmal: Wie lange, Herr, rufe ich um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat? Doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir ist, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Wir schreiben das Jahr 610 vor der Stunde Null, oder wir sagen ja Christi Geburt, sie war ja ein bisschen früher vor dem Zeitpunkt Null. Da steht ein Mann auf der Zinne von Jerusalem. Und er beklagt vor Gott den Zustand des Volkes, der Juden und der Benjaminiter, des Südreiches Israel. Dort war Horror, dort war Terror, dort war ja diese Homosexualität und alles, was dazugehört. Das Volk war so in der Kultur abgesackt und sie hatten Gott schon lange beiseite geschoben. Und dieser Mann ahnte, dass Gott irgendwann eingreifen würde. Wie lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe? Siehst du nicht den Zustand unseres Volkes? Ich weiß nicht, könnten wir das nicht heute genauso beten? In unserer Situation, wo wir 8 gottlose Minister haben in unserer Regierung, die sich weigern, noch Gott anzuerkennen? Kennen Sie ein Volk in der Welt, das ohne Gott Reichtum erworben hat? Nehmen Sie die ganzen arabischen Völker, wenn Sie die Ölscheichs weglassen, das sind Einzelpersonen, die leben in der tiefsten Armut. Nehmen Sie Afrika. Ja, nehmen Sie die ganzen muslimischen Länder. Da ist nicht ein Land drunter, das Gottes Segen hat. Nehmen Sie Amerika, nehmen Sie Europa, unsere westliche, unsere christliche Kultur hat es zu Reichtum gebracht, weil sie jahrelang, jahrzehntelang auf der Fahne stehen hatten, Gott mit uns. Und jedes Volk, das Gott verlässt, geht absolut den Bach herunter. Das sagt übrigens auch die Bibel. Wenn ihr mich verlasst, so sagte er einmal zu Israel, dann werdet ihr arm werden, dann werde auch ich euch verlassen und ihr werdet keinen Segen mehr haben. Warum lässt du mich Unrecht sehen? Er steht auf der Zinne von Jerusalem und sieht das, was in seinem Volk geschieht. Und Gott, keine Reaktion, warum nicht? Das ist eine ganz interessante Frage. Wenn Sie mal nach Hause kommen, lesen Sie das Buch Habakuk. Diese 3 Kapitel, das ist ein Zwiegespräch zwischen Gott und dem Propheten Habakuk. Habakuk heißt Umarmer. Er wollte sein Volk umarmen, er wollte es bewahren. Wir haben das ja an dem ersten Abend hier erlebt, oder was am zweiten Abend, wo hier ein Junge versucht hat, den anderen zu umgeben von allen Seiten, und er umarmte ihn. Er hielt ihn lieb. Das war das, was auch Habakuk wollte. Er wollte sein Volk lieben, aber in dem Zustand, Gott und du siehst das alles. Warum lässt du dieses Unrecht geschehen, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Gott, warum lässt du das zu? Die Bibel öffnet den Blick für das, was über unser jetziges Leben hinausgeht. Wir können nur bis an den Horizont gucken, weil die Erde rund ist. Und darüber hinaus wissen wir nicht, wenn wir es nicht kennen, weil wir schon mal da waren, wie es dahinter aussieht. Aber der Gott, der ist, der war und der da sein wird, er sieht alles in einem Moment, alles gleichzeitig. Er ist einfach grenzenlos, er hat keinen Horizont. Die Bibel deckt aber auch auf, warum es in dieser Welt sinnloses und willkürliches Leid gibt. Was war wohl der Grund, was dort in Tschetschenien beziehungsweise da in dieser russischen Republik geschehen ist? Sie deckt die Wurzel hinter allem Leid und aller Ungerechtigkeit auf. Die Antwort auf die Frage warum: Nichts davon, was in dieser Welt so geschieht, ist der Wille Gottes. Die Antwort auf diese Fragen weist auf den Menschen zurück. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen und begreifen. Nicht Gott, wir selbst sind die Ursache für das Leid und Unrecht in dieser Welt. Es sind Menschen, die quälen, Menschen, die foltern, Menschen, die töten, Menschen, die grausame Kriege führen. Und sie fragen dabei Gott nicht einmal um Erlaubnis. Wir Menschen sind egoistisch, wir sind habgierig, wir sind grausam und wir sind untreu. Das sind Faktoren, das sind einfach Tatsachen, die bestehen. Und wir leben nebeneinander und miteinander, ja, mit diesen Eigenschaften. Wir zerstören durch Hass, durch Drogen, durch Alkohol, durch Perversionen. Das ist einfach Umkehrung, die Beziehungen zueinander, und schreien dann, warum, oh Gott, warum lässt du das zu? Seit wann gibt es eigentlich Leid in der Welt? Leid hat es in der Schöpfung, die nach Gottes Urteil gut war, nicht gegeben. Adam hat auch keine Schimpfworte zu seiner Frau gesagt. Adam hat auch nichts Böses mit seiner Frau im Sinn gehabt, sondern alles war gut. So kommt Gott zu dem Ergebnis. Aber der Schritt, mit dem der Mensch sich von Gott trennte, brachte sein Leben unter das Gericht Gottes, unter die Macht und Drohung der Sünde, des Todes. Und ich möchte einmal die Reihenfolge nennen: Sünde, Krankheit, Tod. Der Mensch geriet in Unfreiheit, es gab plötzlich Leid. Dornen und Disteln, sie sind entstanden, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist. Es gibt einen Schweizer Wissenschaftler, der hat uns das mal deutlich gemacht in einem Vortrag, wie also wunderschöne Pflanzen zu Dornen verkrüppelt sind, zu Disteln verkrüppelt sind, wie diese Blätter sich umgewandelt haben in diese distelartigen Blätter, die es heute gibt. Das ist vom Uranfang nicht so gewesen. Werden und Vergehen, Leben und Tod sind nun von Gott gegebene Ordnung. Dem Tage, da du ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Sterben ist etwas Schreckliches. Wir unterhielten uns heute darüber. Ich habe keine Angst vor dem Tod als Christ, weil der Tod seine Macht an mir verloren hat. Das ist eine wunderbare Aussage der Bibel. Aber ich habe Angst vor dem Sterben, vor dem Sterbeprozess als solchen. Der Tod ist Folge der Sünde. Und weil ich Sündenvergebung erlangt habe, hat der Tod auch keine Gewalt über mich. Der Herr Jesus sagt einmal in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und jetzt kommt eine Aussage, die steht direkt dahinter. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwinden. Hier macht der Herr Jesus die Aussage, dass die zur Gemeinde Gottes gehören, die zum Herrn Jesus gehören, dass an die der Tod kein Anrecht hat und das Totenreich. Menschen als Kinder Gottes, die sterben, sie gehen heim in das Vaterhaus. Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Und jetzt kommt ein Satz: mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Du wirst also ächzen und stöhnen, und Dornen und Disteln wird er dir ersprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Materie zu Materie. Es gibt jemanden, den diese Dinge unwahrscheinlich schmerzen. Dass es Leid in dieser Welt gibt, Krankheit, Sünde und Tod, das ist Gott. Die Frage bleibt: warum, oh Gott, lässt du das zu? Er möchte nicht, dass wir andere verletzen. Er möchte auch nicht, dass andere uns verletzen, körperlich, seelisch, ja, oder auch vom Geist her. Aus diesem Grund gab Gott, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind, uns ein Gewissen, er gab uns Mitgefühl, Liebe, er gab uns auch ein Empfinden für Gerechtigkeit. Er gab uns ein Grundgesetz, das, was Gott will, das Gute. Und er gab uns das, was er nicht will, das Böse. Oft werden die 10 Gebote als etwas empfunden, dass man so in einen Käfig, in einen gesetzlichen Käfig gesteckt wird. Aber das Grundgesetz Gottes, und das ist interessant, noch einmal in 5. Mose zu lesen, vom 1. Kapitel an, ist uns gegeben, damit wir Menschen in Freiheit leben können, in Frieden miteinander leben können. Und eigenartigerweise haben die 10 Gebote in der ganzen Welt, in allen Völkern Gültigkeit. Wenn in China jemand ermordet wird, der wird genauso vor Gericht gestellt wegen des Mordes, wie hier in Deutschland der Mensch vor Gericht gestellt wird. Und er wird danach verurteilt. Das Gesetz Gottes ist zu allen Menschen durchgedrungen und viele Völker halten sich inzwischen nicht mehr daran. Weil Gott uns bedingungslos liebt, ein Baby, gerade mal 5 Monate alt, das Pflegekind unserer ältesten Tochter, ein Sonnenschein. Und wenn man erlebt, was dieses Kind schon alles fertigbringt, wenn es seinen Zorn herausschreit, und ich stehe dann immer wieder staunend davor, so als Halbopa, wo kommt das her? Wie ist es möglich, dass so ein Baby, so ein Kind schon so einen Zorn an den Tag legt und auf der anderen Weise so ein Strahlemann sein? Weil Gott uns bedingungslos gibt, hat er dem Menschen einen freien Willen gegeben. Wobei ich genau weiß, dass dieser Begriff sehr gefährlich ist. Denn durch die Sünde, durch die Knechtschaft der Sünde, sind wir schon in Grenzen hineingewiesen. Menschen, die in Sünde leben, leben in der Finsternis. Und in der Finsternis nehmen wir keine Grenzen mehr wahr, sondern die Finsternis setzt uns selbst die Grenzen. Wenn wir nicht eine Lampe anmachen, können wir den Weg nicht zur Tür finden, um da herauszukommen. Gott zwingt uns Menschen nicht. Der Mensch kann sich für und gegen Gott entscheiden. Das fasziniert mich immer wieder an Gott, dass dieser große Gott, der mich in seinem Bild geschaffen hat, dass der mir meinen freien Willen gelassen hat und dass er mich ja auf seine Ebene stellt, auch wenn er die Frage stellt, wo bist du, Jochen oder Adam, wo bist du? Ich kann mich frei entscheiden für ein Leben mit Gott oder ohne Gott. Aber da ist der Hass in dieser Welt, die Krankheit, die Not, die Sorgen, die mich erdrücken. Gibt es eine Antwort auf die Frage, warum es Leid gibt, wenn Gott wirklich gut ist? Liebe erfordert Freiwilligkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht wahr? Wenn ein Mann seine Frau liebt, dann wird er sie nicht in einen Käfig stecken. Dann wird er nicht sagen, ich liebe dich und fällt über sie her, ob du willst oder nicht. Sondern Liebe erzeugt Gegenliebe. Das bedeutet, dass der Mann die Persönlichkeit der Frau total respektiert. Die Vereinigung der Liebe findet statt, wenn der Mann sich versucht, in die Persönlichkeit seiner Frau hineinzuversetzen. Und umgedreht lässt er die Frau an seiner Persönlichkeit teilhaben. Das ist das, was Gott unter Liebe versteht. Und da gehört alles dazu. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, das Gefühlszentrum, mit deiner ganzen Seele, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem ganzen Verstand, auch die Ratio gehört dazu, und mit deiner ganzen Kraft. Da gehört auch das Sexuelle zu. Aber das gehört einfach in die Ehe und nicht außerhalb. Das ist das, wenn eins dieser Dinge fehlt, ist die Liebe, wie Gott sie versteht, nicht perfekt. Liebe erfordert Freiwilligkeit. Und weil Gott auf diese Freiwilligkeit zählt, hat er etwas gemacht. Er hat sich aus Liebe dem Menschen gegenüber selbst begrenzt, um uns Menschen Gelegenheit zu geben, dass wir uns freiwillig auf die Seite Gottes stellen. Das heißt, Gott hätte bestimmen können in seiner Größe, Jochen, Kerl, ob du willst oder nicht, du liebst mich und dann kommst du auch in den Himmel. Das hat er nicht gemacht, sondern er fragt mich, willst du mich lieben? Guck mal, ich habe dich geliebt. Ihr habt das eben in dem Lied so wunderbar zum Ausdruck gebracht. Du hast dich für mich zu Tode geliebt. Und er wartet auf meine Antwort. Er wartet auf ihre Antwort heute Abend. Willst du mich nicht wieder lieben? Weil ich dich geliebt habe. Gott hat sich selbst begrenzt, damit ich in Freiheit entscheiden kann, ob ich ihn wieder lieben will oder nicht. Das meiste Leid auf der Welt gibt es deshalb, weil wir Menschen uns entscheiden, lieber Unrecht zu tun. Ich war bei den Zigeunern zu einem solchen Einsatz mit einem großen Zelt. Und das war faszinierend für mich zu erleben. Da waren ungefähr 70 Familien, die Christen waren, die zum Glauben gekommen waren. Und da waren immer noch 110 Familien, die also keine Christen waren. Und die Christlichen warnten mich davor, sagte, geh nicht zu den Unchristlichen, zu den Ungläubigen, die betrügen dich nur. Das ist ihr Lebensstil. Aber die, die sich zum lebendigen Glauben bekehrt haben, die gaben jeden Abend Zeugnis, das hat mich beeindruckt. Sie waren vorher Säufer, sie waren Hurer, sie waren Menschen, die mit Drogen gehandelt haben. Und sie sagten, wir waren vorher reich, weil wir geklaut haben bei unseren Geschäften. Aber jetzt sind wir Christen und sie bekannten das ganz offen und ehrlich. Und wir leben eigentlich in Armut, weil wir ehrliche Geschäfte machen. Aber wir wollen nicht mehr das alte Leben führen. Das meiste Leid auf der Welt gibt es, weil wir Menschen uns entscheiden, Unrecht zu tun. Das war so wohltuend, das zu erfahren, dass es Menschen gibt, die sich ganz bewusst auf die Seite des Herrn Jesus gestellt haben. Leid, das auch durch Menschen verursacht wird. Gibt es Leid auf der Erde, für das Menschen eigentlich nicht verantwortlich sind? Zum Beispiel die Katastrophen, die Krankheiten, die Erdbeben aus heiterem Himmel, Unglücke, Wirbelstürme, das, was im Augenblick in Japan geschieht, was vielleicht in der Tagesschau ihr gesehen habt. Die Überschwemmung, die größte Überschwemmung, die seit Jahren in Japan ist und jetzt den größten Staudamm der Welt ja bedroht, dass sogar eine riesige Überflutungswelle befürchtet wird. Dass der Taifun oder Orkan über China geht. Wo kommt das her, diese Umweltkatastrophen, diese Naturkatastrophen? Hat da vielleicht auch der Mensch zu beigetragen durch Klimaveränderungen, indem er besser wusste als Gott, was er machen muss? Die Welt hat sich verändert seit der Schöpfung. Ursprünglich ohne Leid und Tod und Schmerz, und ursprünglich gab es das Böse nicht. Das Böse, das war und das ist eine zweifache Entscheidung gegen Gott. Das erste ist, der Engelsfürst Luzifer wurde zu Satan. Ich habe das versucht, vor Tage schon einmal zu erklären. Luzifer heißt so viel wie Lichtspender, oder die Elberfelder Bibel, die ich für mich als Grundlage habe, sagt, Glanzstern der Morgenröte. Er war ein Cherub, ein schirmender Fürst, Engelsfürst. Und er wurde zu Satan. Satan heißt der Widersacher. Und er wurde zum Diabolos. Und ich sagte, dass dieses Wort Dia heißt durch. Ja, Dia ist das, ein durchscheinendes Bild, ein Lichtbild. Und Bolos heißt werfen. Und dieser Diabolos ist der Durchwerfer. Nicht Durcheinanderwerfer, sondern Durchwerfer. Er benutzt die Boshaftigkeit der Menschen, um Gott zu treffen. Da wird die Frage durchaus gelöst, warum lässt du das zu, oh Gott? Wir machen Gott schuldig für etwas, was Satan durch uns erreicht hat, bewirkt hat. Der Mensch entschied sich, das einzige Gebot Gottes zu übertreten, dort im Garten Eden. Der Mensch verlor den Schutz Gottes und kam in den Machtbereich Satans. Und damit auch mit all den Folgen der Sünde. Gott lässt es zu, dass wir uns in unserem Leben gegen seinen Willen entscheiden. Gott akzeptiert das. Nur die Konsequenz müssen wir selber tragen. Gott lässt es zu, dass wir tun, was wir wollen. Er redet uns da nicht rein. Ich glaube, wir würden uns das sogar verbieten. Wenn jetzt mein Nachbar käme und sagt, hör mal, stell dein Wohnmobil gefälligst woanders hin, du hast ja nichts zu suchen. Würde ich sagen, mit welchem Recht behauptest du das? Es gäbe eine Diskussion. Jede Entscheidung für das Böse, auch in Kleinigkeiten, ist für Gott Sünde. Lüge. Sünde bedeutet immer gegen den Willen Gottes handeln und ist folgerichtig damit Trennung von Gott. Trennung hält, wenn sie nicht aufgehoben wird, auch über unseren Tod hinaus. Menschen, die in diesem Leben von Gott getrennt sind und sagen, bis zu ihrem Tod, ich will nichts mit Gott zu tun haben, sie gehen ewiglich verloren. Der Grund der Trennung ist die Sünde. Kein begangenes Unrecht kann rückgängig gemacht werden. Wisst ihr, das ist das Hässliche an der Sünde. Eine Sünde ist grundsätzlich eine Lebenserfahrung. Ein Ehebruch, den ein Ehemann begangen hat, da kann er um Vergebung bitten seiner Frau. Aber er wird sein ganzes Leben lang daran denken und seine Frau ganz genauso. Denn es ist eine Lebenserfahrung und sie hat immer die ständige Angst, macht er es nochmal. Eine Lüge, die ich getan habe, da kann ich mich für entschuldigen, aber ich kann sie nicht zurücknehmen. Ich habe gelogen. Kein böses Wort, keine Lüge, kein Mord, kein Ehebruch kann ungeschehen gemacht werden. Unsere guten Werke machen schlechte Werke nicht ungeschehen. Sie heben das auch nicht auf. Wir können uns niemals selbst gerecht machen. Wir leben unter dem Zwang der Sünde. Sünde ist Lebenserfahrung, die man nie vergisst. Das macht Sünde so hässlich. Aber Gott liebt uns auch dann, wenn wir als Menschen versagen. Er ignoriert aber nicht. Das heißt, er missachtet nicht unsere Sünde, sondern er löscht sie auch nicht, sondern Sünde bleibt bestehen, weil wir Sünder sind. Er liebt uns auch dann, wenn wir in schwierigen Situationen sind und dort versagen. Er liebt uns, wenn wir in Leid und Krankheit sind, und das können wir oft schwer verstehen, besonders die, die das Leid wirklich trifft. Aber gerade da erfahren wir besonders die Nähe und die Fürsorge Gottes. Vor 4 Jahren bekam ich, das war Silvester bzw. Neujahr, ich saß vor dem Computer und arbeitete an einer Predigt. Auf einmal wurde ich auf dem rechten Auge blind. Die Netzhaut fiel ab, ich kam ins Krankenhaus und operiert. Und ich musste dann in der Augenklinik da erstmal so 10 Tage auf dem Rücken liegen und durfte mich nicht bewegen. Und dann kam ein lieber Bruder und besuchte mich und er wollte mich trösten und er sagte, weißt du Jochen, du fällst nie tiefer als in Gottes Hand. Und ich sagte dann so ganz trocken, die Hand Gottes muss aber diesmal besonders tief gewesen sein, denn ich bin tief gefallen. Und da merken wir, und so geht es mir auch, wenn ich Kranke besuche, wie hohl das klingt, wenn wir als Gesunde oft an Krankenbetten sind und gar nicht mitreden können. Aber etwas kann ich schon mitreden und meine Frau auch. Wir haben da in dieser Hinsicht einiges durchgemacht. Und dass wir gesund hier sein dürfen, ist allein die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dem wir immer wieder neu die Ehre geben. Aber gerade in dieser Zeit, wo ich da blind war, wo das Auge operiert wurde und ich meine Sehkraft wiederbekommen habe, und noch ein zweites Mal das Gleiche durchmachte, einen Monat später, da hatte ich Zeit zum Nachdenken. Ich konnte ja nicht lesen, ich konnte nichts machen. Ich konnte etwas Musik hören, aber das wurde auch mit der Zeit langweilig. Und ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Oft müssen wir tief fallen, um einmal zur Ruhe zu kommen. Krankheit, Leid und Not sind Folge der Sünde Adams und Eva. Vor der Sünde Adams und Eva gab es das nicht. Krankheit, Leid und Not können durch eigene Schuld entstehen. Zum Beispiel, wenn du im tiefsten Winter mit der Badehose einfach draußen im Schnee rumrennst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dir eine Lungenentzündung holst oder zumindest einen Schnupfen und Husten. Bist du selber schuld dran. Krankheit, Leid und Not kann durch andere Menschen entstehen, dass andere Menschen mir schaden. Oder auch durch Umstände, die für mich oder für uns einfach unerklärbar sind, wo uns die Worte fehlen und die Krankheit trifft unser ganzes Menschsein. Einmal den Leib, die Schmerzen und die Pein, die wir haben. Die Seele, zum Beispiel im Leid des Herzens um den Verlust eines geliebten Menschen, wenn man einen Partner verloren hat, mit dem man jahrzehntelang zusammengelebt hat. Da kann einen keiner trösten. Man ist plötzlich allein und die Seele ist untröstlich. Das Leid trifft aber auch den Geist, zum Beispiel in der Frage nach dem Sinn des Lebens, dass ich mir den Kopf zerbreche, warum lebe ich überhaupt? Ich bin ein Versager, ich erreiche doch nichts. Und wir sollten nicht allein dabei stehen bleiben, dass wir nur, ja, das Denken, das Leid trifft den Geist. Sondern da ist es wichtig, dass wir eine Person haben, an die wir uns wenden können. Es gibt psychosomatische Krankheiten. Psycho ist die Seele, Soma ist der Körper. Wenn meine Seele krank ist, ist automatisch die Ausstrahlung auf dem Körper. Und es gibt körperliche Krankheiten, die auf die Seele ausstrahlen. Warum, oh Gott, warum ist das? Der Urheber des Leides und des Todes ist der Satan, der Böse. Bei Hiob lesen wir das einmal. Gott sprach zu Satan, du hattest mich gegen Hiob aufgereizt, ihn zu verschlingen. Da antwortete Satan dem Herrn, Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke doch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zu ihm, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug den Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zum Scheitel. Warum, o Gott, warum? Hiob wusste nichts von dem, was in dem Transzendenten geschah, in dem, was er nicht wahrnehmen konnte. Er musste für etwas leiden. Satan sagte, du hast ja so einen Zaun um den Hiob gezogen. Der kann doch fromm sein. Dem geht es gut, der ist einer der reichsten Männer der Welt. Und du lässt mich ja gar nicht an den Rand, aber lass mir mal die Chance und du sollst mal sehen, wo der mit seinem Glauben bleibt. Und Gott ließ es zu, aber er setzte Satan eine Grenze. Gott lässt Leiden zu als Ankündigung zum Gericht. Über die Sünde, hier zum Beispiel gegen Juda und den König Zedekia. Und ich selbst werde gegen euch kämpfen mit ausgestreckter Hand und mit starkem Arm und mit Zorn und mit Grimm und mit großer Wut. Und ich werde die Bewohner dieser Stadt schlagen, sowohl Menschen als Vieh, an einer großen Pest sollen sie sterben. Gott selbst ist hier derjenige, der dem Volk Schaden zufügt aufgrund der Sünde eines ganzen Volkes.
Gott lässt Leiden zu, auch als Züchtigung und Erziehung. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und der Matte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das steht im Hebräerbrief. Alle Züchtigung erscheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Hebräer 12, Vers 5 bis 11. Ich erlebte, wie meine Frau 14 bis 16 Monate krank war, eine Bypassoperation ins Gehirn gemacht bekam und ich wochenlang zu Hause war, im Bett gelegen habe und tausendmal dasselbe gebetet habe. Und ich mich gefragt habe, Herr, jetzt habe ich dir das tausendmal gesagt, mach meine Frau doch wieder gesund, warum erhörst du mich nicht? Eins habe ich gelernt in dieser Zeit, das war beten. Und ich kann heute viel intensiver beten, auch für andere Menschen, wenn man selbst in solch einer Situation war. Mir ging's gut, meiner Frau nicht. Und ich war allein zu Hause. Gott lässt es zu, Leiden als Läuterung aus der Sünde. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Steht in Jesaja 48, siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Es kann durchaus sein, dass Gott auch Christen in diesen Schmelzofen hineinbringt, weil sie zur Unehre Gottes leben, dass sie den Namen Gottes entweihen. Und er sagt immer wieder, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Gott lässt auch Leiden zu als Bewahrung vor der Sünde. Einem Paulus sagte er, darum, dass ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angerufen und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Paulus kannte nicht die Aldi-Gebete. Kennt ihr die Aldi-Gebete? Also für Lidl ist mir noch nichts eingefallen, aber Aldi-Gebete ja. Wir bitten für all die Kranken. Wir bitten für all die Geschwister, die in Not sind. Werden wir beim Beten bitte konkret. Paulus hat dreimal den Herrn angerufen, bis dass der Herr ihm antwortete, meine Gnade genügt dir. Gott erwartet von uns ganz konkrete Gebete, für Bitte und auch für uns selbst. Der Herr Jesus trug sein Kreuz und sein Kreuz tragen ging er hinauf nach der Schädelstätte, die genannt wird Golgatha. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wisst ihr, was dieser Vers in Jesaja 53, Vers 4 aussagt? Unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Egal, was du durchmachst, egal welches Leid dir zugefügt wird, egal welche Krankheit du tragen musst, wo du mit konfrontiert worden bist, egal welche Schadenzuweisung von außen geschieht, es gibt einen, der hat das alles schon durchgemacht. Jesus Christus. Und das macht mich persönlich so froh, dass ich weiß, dass da einer ist, wenn ich zu ihm bete in meiner Not, in meiner Krankheit, in meiner Sorge, er ist da, er weiß, wovon ich rede, weil er selber das durchgemacht hat. Die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden und durch seine Striemen, durch seine Geißelung ist uns Heilung geworden. Er ist der Heiland der Welt geworden. Er heilte die Krankheiten, als er als Mensch und Gottes Sohn auf dieser Erde war, als Beweis dafür, dass er der Heiland ist. Und wenn heute Krankenheilungen nicht mehr in dem Maße stattfinden, hat das seinen ganz besonderen Grund. Dass wir in dieser Welt der Sünde mit Krankheit konfrontiert sind und mit dem Tod, das ist ein Zeugnis für die ganze Menschheit. Auch wenn sie schreien, warum Gott lässt du das zu? Doch Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das läuft mir kalten Rücken runter, Jesaja 53, Vers 10. Gott gefiel es, Jesus Christus zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, damit ich leben darf. Warum, oh Gott, warum? Der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Menschen zur Buße kommen. Wie ist das? Ein Geschäftsfreund sagte zu mir, weißt du, Gott müsste mit der Faust auf den Tisch der Welt schlagen. Er müsste einen Saddam Hussein ausradieren, so hat er es vor 14 Jahren gesagt. Ich sage, wenn Gott das tut, dann muss er auch bei dir mit der Faust auf den Tisch schlagen. Dann muss er auch dich ausradieren, dann muss er auch dich bestrafen, denn du bist genauso ein Sünder. Und weil Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass er will, dass alle Menschen zur Buße kommen, deshalb nimmt er es in Kauf, dass auch noch Menschen Böses tun und ja wirklich Menschen Schaden zuführen. Gottes Liebe und Langmut, nicht verloren gehen, sondern Buße, zugeben vor Gott, dass wir versagt haben. Gott nimmt es dabei in Kauf, dass sich Menschen retten lassen, dass auf der anderen Seite Menschen noch Kriege anzetteln. Gott möchte, dass wir Reue und Bedauern empfinden für unseren sündigen Zustand. Bekehrung zu Jesus Christus, das ist ihn um Vergebung meiner Schuld und Sünde bitten. Herr, ich bin ein Sünder, bitte vergib mir meine Schuld. Unser ganzes Leben bewusst unter den Schutz und die Führung des Herrn Jesus stellen. Das befreit mich nicht, dass ein Christ nicht auch krank sein kann. Natürlich passiert das. Ich lebe noch in dieser Welt. Wie lange erinnern wir uns daran? Rufe ich noch um Hilfe? Und wie hat Gott geantwortet? Das ist interessant. Seht euch um unter den Nationen, sagt Gott. Schaut zu und stutzt. Fallt in Erstaunen. Denn siehe, ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Das ist Gottes Antwort auf die Frage, warum. Wenn wir Gott sagen, warum lässt du das zu, oh Gott, dann drücken wir ihn in die Passivität, dann sagen wir, du bist auf der Zuschauerbühne, statt als Akteur zu handeln. Aber das ist ganz anders. Seht euch um, sagt Gott, unter den Nationen. Schaut und stutzt. Stutz ist in ein plötzliches Erstaunen fallen. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubt es nicht. Wenn es erzählt wird, dann ist es interessant, wie es weitergeht. Siehe, ich erwecke eine Nation gegen euch, die ihre eigenen Gesetze hat. Und sie wird euch strafen. Gott erweckt eine Nation, es waren die Babylonier, die gegen Jerusalem zogen. Und nach ihren eigenen Gesetzen, Jerusalem im Jahr 605, teilweise erobersten. Die guten Leute, die Edelleute wurden mit in Gefangenschaft geführt. Und 597, 8 Jahre später, kam Nebukadnezar ein zweites Mal. Und 587 ein drittes Mal, und da wurde Jerusalem zerstört. Gott benutzte eine Nation, um eine andere Nation zu züchtigen. Hierbei fällt auf, dass Gott es dieser Nation überließ, den Babyloniern überließ, wie sie das durchführen. Sie machten das nach ihren eigenen Gesetzen. Aber dafür wird Gott auch diese Nation zur Rechenschaft ziehen. Dass diese Nation der Babylonier das Gesetz Gottes übertreten hat, dass sie nicht das Volk gezüchtigt haben nach menschlichen Dingen und nach dem Plan Gottes, sondern dass sie nach ihren eigenen Gesetzen gehandelt haben. So ist das auch heute mit den Kriegen im Irak oder in Afghanistan. Gott wird die Nationen zur Rechenschaft ziehen, die über das Ziel und über das Maß Gottes hinausgeschossen sind. Gott wird einen Hitler zur Rechenschaft ziehen, weil er nicht das getan hat, was Gott gesagt hat, sondern weil er nach seinem eigenen Gesetz gehandelt hat. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Siehe, ich werde auch die Babylonier zur Rechenschaft ziehen für das, was sie getan haben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das steht ausgerechnet in Habakuk, der in dieser großen Not war, der das Leid sah, der ja wirklich diese Perversitäten des Volkes Israel sah. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Habakuk 2, Vers 4. Römer 1, Vers 17 steht es im Neuen Testament. Und zwar so mit dem Evangelium. Und in Galater 3, Vers 11 wird dieser Satz noch einmal erwähnt. Der Gerechte wird aus Glauben leben und nicht aus dem Gesetz. Gottes Gnade ist so groß, dass wir nur aus Glauben leben können. Und Glauben bedeutet, sich Gott anvertrauen, ihn als Heiland, als den, der auch der Herr der Krankheit ist, der Nöte und Sorgen ist. Auch der Situation, die wir nicht nachvollziehen können, weil sich irgendwie im Himmel was abspielt, was wir nicht nachvollziehen können, wo der Widersacher Satan seine Finger im Spiel hat. Fragen wir nicht Gott, warum, sondern sagen wir, lieber Vater im Himmel, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte, auch wenn ich das jetzt nicht verstehe, warum ich hier krank bin, warum ich so viel Not habe, warum dieser LKW-Fahrer sein Leben lassen musste, vertraue ich dir, dass du keine Fehler machst. Habakuk kommt am Ende zum Ergebnis, Ich aber will in dem Herrn frohlocken, will jubeln über den Gott meines Herrn, Heils. Der Herr Gott ist meine Kraft. Das ist das, was wir anlässlich der Situation in der Welt, in der wir leben, tun können. Wir wollen in dem Herrn jubeln. Dieser Gott, der lässt nicht zu. Der ist keine TÜV-Stelle, der irgendein Auto zulässt, sondern er sagt, siehe, ich wirke ein Werk in diesen Tagen. Das, was heute passiert in der Menschheitsgeschichte, wir werden morgen darüber nachdenken, bei dem Thema Weltuntergangsstimmung, keine Hoffnung auf die Zukunft. Ich stelle bei diesem Thema keine Prognosen an, sondern ich schildere nur das, was die Bibel sagt. Gott hat uns das in seinem Wort gesagt, dass diese Abartigkeit dieser Welt total den Bach runtergeht, dass diese Welt in das Endgericht kommen wird. Aber dass Christen mit Habakuk sagen dürfen, ich aber will in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Er ist mein Heiland. Der Herr, der Gott, ist meine Kraft. Der Endzustand, Gott selbst wird jede Träne von deinen Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz. Diese Dinge, der Tod, die Trauer, das Geschrei und der Schmerz, sind die Kennzeichen und sind das Wesen unseres Lebens auf dieser Erde. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung in einer Zeit unserer Hoffnungslosigkeit, wo wir die Frage nach dem Warum vielleicht etwas anders stellen sollten. Wozu, Herr, ist das für mich? Muss ich durch dieses Leid gehen und durch diese Not? Herr, du hast ein Ziel mit mir. Du willst mich an das Ziel bringen und du wirst mir einmal selbst, ganz persönlich, jede Träne, die ich geweint habe in meinem Leben auf dieser Erde, aus den Augen wischen. Und alles das, was mich hier so deprimiert hat, der Tod, die Trauer, das Geschrei, der Schmerz, wird nicht mehr sein. Danke, Herr, dass du so eine wunderbare Zukunft für mich vorgesehen hast. Wir wollen miteinander still werden und ich möchte Sie bitten, aufzustehen, dass wir noch einmal miteinander beten können.